das? Ich meine, ob du in deinem persönlichen Leben einen nie endenden Kampf an dir oder in dir kennst. Einfaches Beispiel. Entschuldigung, schnell. Da gibt es den einfachen Kampf oder simple Kampf Bauch gegen Gürtel. Ein Gürtel hat ja mehrere Funktionen, also dass er die Hose da oben hebt, das ist sicher die erste Funktion. Und da sind mal findige Menschen drauf gekommen, ob es eine Frau oder ein Mann ist, weiß ich nicht, aber so mehrere Löcher in einen Gurt zu machen, oder? Also ich habe noch nie einen Gurt gesehen mit nur einem Loch. Das hat den schönen und guten Vorteil, dass man mit dem Gurt wachsen kann. Oder auch schrumpfen. Wachsen oder schrumpfen. Also man kann mit dem mitgehen und er kommt auch mit dir mit. Doch die wenigsten würden jetzt sagen von euch, ja, das ist so der anzustrebende Zustand von mir im Kampf Bauch gegen Gürtel, dass der so mit mir wächst. Und sind wir auch ganz ehrlich, so mit zunehmendem Alter lässt sich auch ein Sieger beobachten. Meistens ist das ja, der Bauch, ohne gewissen Leuten jetzt zu nahe zu treten. Es ist ein Kampf, der die meisten das Leben lang begleiten wird, weil die meisten ja einen Gürtel kennen und haben und auch besitzen. Der Kampf Bauch gegen Gürtel. Ich meine genau so einen Kampf, an dir oder in dir. Das ist vielleicht jetzt ein Beispiel, wo man ein bisschen schmunzeln kann, ein bisschen lachen. Aber für ganz viele Menschen ist das bittere Ernst im Leben. Und mehr Menschen, als das zugeben, ist das ein Kampf, ein bitterer Ernst, Bauch gegen Gürtel. Auch der Römerbrief ist so ehrlich und an ganz vielen Orten wird der Paulus ganz persönlich erfahrbar und weist auf so reelle und reale Kämpfe, die fast nie zu Ende gehen, hin. In diesem ganz ehrlichen Brief, wir tauchen doch zusammen ins Kapitel 7 ein, Vers 19. Und dort steht, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist ganz ein bekannter Vers von Paulus. Und interessant ist, wenn man den Vers ein bisschen neuer anschaut, ist, dass er in erster Person Singular geschrieben ist. Also Paulus schreibt nicht über irgendjemand anders. Er schreibt da nicht wir zusammen, sondern ich. Und noch weiter spannend ist, dass das Neue Testament fast ausschließlich in der Vergangenheit oder so in einer Zwischenform zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschrieben ist. Und da kommt Paulus an ganz wenigen Stellen wie da mit der Zeitform Gegenwart aus. Also nicht der Gegenwart. Ich bin oder ich tue. Also nicht, ich tat früher einmal, wo ich mal ein alter Sünder gewesen bin, sondern ich tue jetzt, wo ich den Brief schreibe. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Speziell für einen Menschen wie Paulus, wenn man sich seine Biografie sich vor Augen führt, ist ein grosser Mann, viele reden vom heiligen Paulus in der Kirche, ist ein Mann, der ganz viele Menschen inspiriert hat. Und Luther hat auch immer wieder gestockt, wenn er so beim Kapitel 7 angekommen ist, im Römerbrief und gemerkt hat, ist eine recht herausfordernde Stelle, dass Paulus, der heilige Paulus, den wir so hoch auflobet, überall in den Kirchenmauern und Kirchenwänden und auf den Bildern haben, sowas schreibt. Doch wie kommt Paulus zu so einem Satz? Wie kommt es dazu, dass Paulus so etwas Komisches schreibt? Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir biblische Wahrheiten oder Sätze aus der Bibel immer wieder neu in Zusammenhang von gesamten Abschnitten stellen. Nicht, dass wir ein Meister drin werden, Sätze aus dem Zusammenhang zu nehmen und zu behaupten, das steht dort und der Zusammenhang ganz was anderes sagt. Es passiert leider mehr, als dass man zugeben. Zum Beispiel ein kleines Beispiel ist der bekannte Satz aus Philipper 4, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Dann wird einander zugesagt oder sagen wir einander zu, geh jetzt an die Prüfung, mit Christus kannst du alles. Und dann bestehst du sie auch. Oder du wirst Berge können versetzen. Du gehst jetzt genau dort her und dir wird alles gelingen. Aber das steht dort gar nicht in diesem Text im Fall. In Philipper 4 redet Paulus über Existenzen, dass es mir auch möglich ist, reich und arm zu sein. Also er redet über Existenzbewältigung auf dieser harten Erde und nicht darüber, dass uns alles gelingt. Das stimmt gar nicht. Das ist einer der meist missbrauchtesten Verse und das sind wir manchmal schon herbaschen. Doch zurück zum Text. In welchem Zusammenhang schreibt Paulus den Text? Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Passt also gar nicht in die moderne Theologie vom Überwinden, dass dem Christ alles gelingt und so die grüne Autobahn, wo uns nichts in den Weg kommt, passt so irgendwie gar nicht zu dem. Im Kapitel 7 handelt sich's oder handelt Paulus das Gesetz ab. Er kommt dazu, zum Schluss, dass das Gesetz gut ist. Also das Gesetz, das ein Mensch gegeben ist, die 10 Gebote, ist was Gutes. Da taucht ja immer wieder die spannende Frage auf, wenn man verschiedene Christen fragt, was sie vom Gesetz halten. Ja, da kommt eine ganze Bandbreite an Antworten. Und man kann es vielleicht zusammenfassen. Du hast die eine Antwort, das sind die, die sagen, das Gesetz hat für uns Christen keine Gültigkeit mehr. Also all das, was in den 10 Geboten steht, das hat Jesus erfüllt. Und für dich, der da innen sitzt, und für mich, der da oben steht, spielt das keine Rolle. Ja, das spielt null Rolle, was dort steht, weil Jesus hat es ja erfüllt. Also kannst du auch leben, wie du willst. Weil der Heilige Geist da in dir lebt. Und du kannst machen und tun und lassen, was du willst. Und dann hast du auf der anderen Seite die sagen, nein, das Wort Gottes ist genau das, wo unsere Richtschnur in unserem Leben ist. Also wenn wir die 10 Gebote ernst nehmen und sie für wahr halten und sie in unserem Leben umsetzen, sind wir Kinder Gottes. Dann ist das die wahre Geistlichkeit. Also dann sind wir geistlich. Dann sind wir ganz nah bei Jesus. Wenn es uns gelingt, die 10 Gebote ganz ernst zu nehmen in unserem Leben. Und irgendwo da in diesem Ranch, irgendwo in dieser Bandbreite befindet sich jeder von uns. Irgendwo zwischen diesen zwei Polaussagen bezüglich dem Gesetz. Doch wie verhält sich es wirklich mit dem Gesetz? Schauen wir mal in Römerbrief, Kapitel 7, Verse 7 bis 13. 7 bis 13. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Das ist so ein Ausdruck von Paulus, wo er darauf hinweist. Luther hat nicht gewusst oder nicht besser gewusst, wie das übersetzen. Es gibt keinen heftigeren Ausdruck im Griechischen als das sei ferne. Mehr genäute steht dort. Also Paulus sagt, das ist total stumpfsinnig. Es macht null Sinn, wenn das behauptet. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand ich's, dass das Gebot mir den Tod brachte. Das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist denn, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne, da kommt wieder der Ausdruck. Sondern die Sünde, damit sie den Sünder sichtbar werde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Da schrieb Paulus manchmal in relativ komplizierte Worte und Verse, dann ist es noch Luther-Übersetzung und nicht Hoffnung für alle. Aber ich finde, wenn wir über Reformation reden und Lutherbrief, also wenn wir Römerbrief durchnehmen, dann müssen wir auch Luther-Übersetzung nehmen. Und da schrieb Paulus manchmal in relativ komplizierten Sätzen, dass das Gesetz etwas Gutes ist. Das Gesetz ist einem Mensch geschenkt von Gott, auf das er Sünde erkennen kann. Also, dass er erkennen kann, was ist denn gut und was ist böse. Also, der Unterschied. Das ist wie eine Richtschnur für unser Herz, dass wir den Unterschied erkennen können zwischen gut und böse. Und somit könnte das Gesetz auch der Maßstab für gutes oder gelingendes Leben werden. Und so redet Paulus hier auch vom guten, heiligen Gesetz. Also nicht vom Stumpfsinn, nicht vom Müll, nicht von etwas, das abgeschafft ist, sondern vom guten, heiligen Gesetz. Macht durchaus Sinn, da ja das Gesetz auch von Gott kommt. Gott hat ja einem Menschen das Gesetz geschenkt. Doch da haben wir Menschen so ein kleines, vielleicht auch doch ein bisschen grösseres Problem. Auch das spricht Paulus an. Lesen wir mal Vers 11. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Genau das passiert mit uns Menschen. Genau das. Gott schenkt dem Menschen die 10 Gebote als ein Gesetz und sagt, schau, wenn ihr so seid, wie ich bin, man könnte vielleicht auch umschreiben, die 10 Gebote ist wie die Charakterisierung Gottes. Es gibt fast kein besseres Bild neben dem Bild von Jesus, wo Gott so genau charakterisiert, wie er ist, wie die 10 Gebote. Die 10 Gebote schildern Gottes inneren Charakter. Schildert Gottes inneren Charakter, sie schildert Gottes inneren Zustand. Man könnte vielleicht auch sagen, es wird gezeigt, wie Gott ist und was er dir nie antun wird. Und wenn wir genau so sind, wie die 10 Gebote ein Leben schildern, das wäre vielleicht gäbig, das könnte abstellen, das lenke ich mich wirklich ein bisschen ab. Dann können wir uns Geliebte Gottes nennen, dann sind wir nämlich Freunde Gottes und vielleicht sogar Söhne und Töchter Gottes. Doch nur dann, wenn wir die 10 Gebote halten, wenn wir genau so sind, doch das sind wir nicht. Und wenn wir das nicht sind, dann sind wir Verfluchte Gottes. Und genau das weiß Satan ja auch. Satan weiß um den Zustand und Satan nimmt das Gesetz, die 10 Gebote, und tritt vor Gott her und sagt, schau mal, jetzt schau mal das Leben von Daniel 10 an. Dort. Überall. Der ist ganz findig und dann nimmt es ganz genau. Der schaut ganz detailliert her, auch wenn er das nicht müsste, aber er schaut trotzdem ganz detailliert her in die riesen Listen und sagt, schau mal, der Daniel 10 genügt nicht ansatzweise deinen Anforderungen, die du hast. Nicht ansatzweise. Und so wird das Gesetz zum verurteilenden Instrument für mich und mein Leben. Weil das Gesetz unterscheidet zwischen Gut und Bös. Das Gesetz offenbart und das gnadenlos und in doppelter Hinsicht. Das Gesetz schenkt nämlich keine Gnade, sondern es schenkt Wahrheit. Und Wahrheit offenbart sich, weil sie gut ist. Es ist wie ein Spiegel, könnte man vielleicht nehmen als Beispiel, wo uns widerspiegelt, wie wir auch wirklich aussehen. Nicht so, wie wir uns sehen oder wie wir uns gerne hätten. Oder wie unsere Vorstellung von uns ist. Also nicht so, wie man in H&M geht und so die schlank machenden Spiegel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt. Und so denkt, super, hä? Gross und schlank bin ich. Nein, das ist ein Spiegel, der ehrlich ist zu uns. Doch Paulus kommt weiter und merkt, dass ihn genau die Diskussionen mit dem Gesetz, die Auseinandersetzung mit dem Gesetz, die Herausforderung von dem harten Gesetz ihn dazu bringen, ganz ehrlich zu sein, voll zu kapitulieren, aufzugeben und total aufrichtig zu sein. Lesen wir weiter ab Vers 14. Und jetzt wechselt Paulus auf erste Person Singular Präsens. Wollt mal mit mir lesen. Ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nichts, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerspricht dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Was habe ich euch am Anfang gefragt? Ich habe euch gefragt, ob ihr so den Kampf, den ewigen Kampf in euch oder an euch kennt. Paulus scheint den Kampf irgendwie zu kennen. Er spürt irgendwie den grossen, schweren und kräftefordernden Kampf in sich, wenn er ehrlich ist. Da schreibt einer und ist einer ganz ehrlich, so aus tiefstem Herzen. Und spricht irgendwie nicht so der Vorstellung, wie wir sonst so über Glauben reden. Da frage ich mich, wie geht es dir und mir, wenn du so etwas lesest? Mindestens bei mir treffen die Verse voll ins Schwarze. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich, von wo Paulus oder von was Paulus da schreibt. Viele wissen von euch, dass ich gerne Autos habe. Und wenn Autos dann noch viel PS haben, finde ich es noch besser. Und meistens gebe ich mir auch sehr große Mühe, mich an die Verkehrsregeln zu halten. Also auf der Autobahn 120 zu fahren, innerorts 50. Also meistens schaffe ich das auch. In den meisten Fällen gelingt mir das auch. Das siegt vielleicht zur Geistlichkeit über meine Fleischlichkeit. Auch wenn ich gern 200 über die Autobahn bolzen würde. Doch, da gibt es auch immer wieder andere Situationen in meinem Leben, wo so die Fleischlichkeit über mich kommt. Ich weiss nicht, aber die meisten von uns sind auch schon Auto gefahren. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile in der Schweiz auch schon dreispurige Autobahnen. Also wir kommen weg von zweispurigen zu dreispurigen Autobahnen. Das Problem ist, dass nicht überall in der Schweiz das Straßenverkehrsnetz so ausgebaut ist, dass wir überall dreispurige, vielleicht sogar vierspurige Autobahnen haben. Und so kommt es immer wieder, dass du auf dreispurigen Autobahnen fährst und dann verringert sich das auf zwei Spuren. Und wenn das Verkehrsaufkommen nicht so gross ist, spielt das auch null Rolle. Ja, dann läuft das ganz flüssig. Und wenn das Verkehrsaufkommen sehr stockend ist, stehst du sowieso. Ja, dann stehen alle, wenn Rush Hour ist. Wenn es aber das Verkehrsaufkommen so dazwischen ist, zwischen sehr flüssig und stehend, ist es so stockend. Und ich habe das früher gemacht. Ich bin früher einfach auf der ganz linken Spur ganz vorne gefahren und nach vorne einfach reingedrängelt. Und jetzt versuche ich mich da so an die Verkehrsregeln zu halten und frühzeitig die Spur zu wechseln, weil ja da das Signal kommt und ich habe das Signal auch gesehen. Und ich gehe über. Und wisst ihr, was dann passiert meistens? Dann bleibe ich stehen. Weil ich sehe an mir immer wieder Autos vorbeiflitzen, die vorne reindrängeln. Und was passiert, wenn die vorne reindrängeln? Ich bleibe stehen. Ich komme nicht mehr vorwärts. Ich stehe wie im Stau. Und vorne drängeln sie einfach hin und fahren an mir vorbei. Und da könnte ich jedem, der an mir vorbeifährt, so geistlich den Hals umdrehen. Und meine Wut steigt in mir so hoch. Meine Frau nebenan fährt das einfach spüren. Ich bin dann endlich angelangt, dort, wo die Linie zusammenkommt. Und ab da beginnt mein Kampf. Und jetzt lasse ich keinen mehr rein. Und da ist das Auto mit viel PS noch gut, weil dann kann man sehr nach auffahren und sehr schnell nach auffahren, dass man ja keinen durchlässt. Und während ich da so im Kampf stecke, sodass keiner reinkommt, drüllt meine Frau nebenan fast durch. Also Nadine denkt so, wie kann man nur so sein? Und sie sagt es mir dann auch. Und wenn sie dann sogar noch mit Gott und wie Gott jetzt reagieren würde, dann würde ich am liebsten ihre gerade jetzt auch den Hals umdrüllen. Notabene hat sie dann einmal recht. Also und es ist gut, ich hoffe, dass ihr auch Leute habt in eurem Umfeld, die euch genau in diesen Momenten das weitergebt. Also nicht dann schwiegt, sondern dann euch mit dem konfrontiert, wie ihr seid. Das ist sehr heilsam, sehr, also am Ego kratzen, massiv, aber sehr heilsam. Und ich würde ihr, und ich tue ihr dann nur den Hals nicht umdrüllen, weil ich da gerade in der Schlacht stecke. oh, wie ich Paulus in solchen Situationen kenne. Also meistens erst danach, weil in der Situation merke ich es gar nicht, weil ich da ja beschäftigt bin. Eigentlich total dämlich. Du könntest sagen, take it easy. Hey, slow down. Kommst du an. Es passiert. Vielleicht ist es sogar sicherer. Du hast noch ein Kind dabei, was man dir dann auch sagt. Vielleicht kommst du sogar sicherer an, wenn du jetzt da nicht so den Kasper machst auf der Straße. Der ewige Kampf, das passiert mir immer wieder. Es ist eben nicht so, dass Nadina mich dann damit konfrontiert hat und das nächste Mal in dieser Situation es mir nicht passiert. Sondern ich spüre, wenn es immer wieder passiert. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wenn ich dann ganz ehrlich bin. Ich weiß, was Paulus da beschreibt. Ich kenne das in meinem Herz. Um jetzt da mit Paulus zu tun, wo das schreibt. Er kennt Christus. Der ist Christ. Der ist von Jesus als einziger Mensch persönlich berufen worden im gesamten Neuen Testament. Nach dem Tod von Jesus. So als Heid, als Ungläubiger berufen worden. Jesus ist ihm erschienen. Er hat grosse Dinge mit Jesus erlebt. Er hat Missionsreisen mit Jesus gemacht, wo er den Brief schreibt. Jesus und Gott hat ihn aus aussichtslosen Situationen befreit. Er hat Wunder um Wunder erlebt. Also all das, was wir sonst behaupten würden, führt dazu, dass wir nachher glauben und keine Probleme mehr haben und voll des Heiligen Geistes sind. All das hat er erlebt. Da hat er den Heiligen Geist gehört, wie der Heilige Geist ihm den Weg gezeigt hat auf der Missionsreise. Also ein äußerst geistlicher Mann schreibt die Ziele. Vers 24 und 25 kommt er wieder zu einem Resümee. Und in dem Resümee schreibt er, ab Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Total ehrlich, finde ich. Und genau da wird die Entdeckung von Martin Luther ganz sichtbar. An wen richtet sich der Dank, wenn er so elendig zu sich selber redet? Er sagt, der Dank gehört Jesus Christus, für das, dass er ihn errettet hat. Gott hat ihn errettet und nicht er selber. Vers 25 steht, so diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Genau das ist Schicksal von jedem Christ. Wenn es Paulus so ergangen ist, wird es auch uns so ergehen. Wer meint, als Mensch werden wir irgendeinmal in Zustand kommen, wo wir den Kampf, die Herausforderung, die Schwierigkeit zwischen der Geistlichkeit und Lieblichkeit nicht mehr spüren. Wer das Gefühl hat, wird verzweifeln. Und dann verstehe ich sofort, dass Christen verzweifeln können im Leben. Wer das Gefühl hat, diesen Zustand können wir irgendeinmal erreichen. Solange wir auf dieser Erde wandeln und solange wir auf dieser Erde sind, werden das die Herausforderungen und die Auseinandersetzungen sein, wo wir drinstehen. Wenn wir das irgendwann nicht mehr spüren, wenn wir so die Herausforderungen nicht mehr spüren im Leben, dann würde ich mir Sorgen machen. Weil dann ist es uns wahrscheinlich auch gleich. Und dann steht es vielleicht auch unserem Glauben nicht so gut. Doch irgendwie haben die Verse für mich auch total so tröstenden Charakter. Das hat für mich irgendwie auch etwas Beruhigendes. Nicht? Auch Paulus, der so ein grosser, starker Mann Gottes war, der so viel erlebt hat mit Gott, der so viel gemacht hat mit Gott, der so viel gesehen hat mit Gott, schreibt diese Ziele. Irgendwie beruhigt mich das auch. So, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue. Zudem hat uns Gott ja seinen Heiligen Geist geschenkt. Jesus, bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist geben. als Beistand, als Zurüstung auf dieser Erde. Gott lässt uns in diesem Kampf nicht allein. Der Kampf existiert aber. Und nur weil man ihn vielleicht verleugnet, heisst das nicht, dass er weg ist. Der Kampf existiert. Aber Gott lässt uns in diesem Kampf, in diesen Herausforderungen, in diesem schier nie endenden Kampf nicht allein. Er will, dass wir siegen. Und er will, dass wir nicht jede Schlacht in diesem Kampf verlieren. Und Gott will, dass ich nicht jedes Mal mich aufrege, wenn sich die Autobahn von 2 auf 3 Spuren verringert und ich am 3 am Nachmittag dort durchfahre. Das will Gott nicht. Und dann schenkt er mir den Heiligen Geist, dass ich nicht jeden Tag und nicht jede Stunde die gleichen Fehler mache und nicht jeden Tag keinen Schritt weiterkomme und am gleichen Ort stecken bleibe. Und wer an dem Punkt noch an der Barmherzigkeit Gottes zweifelt, dem antwortet Paulus in Römer 8,1: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist wie die Antwort aufs Kapitel 7. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. So sind wir auch keine Verdammte mehr, sondern Erlöste. Nicht, weil uns alles in unserem Leben gelingt. Nicht, weil alles in unserem Leben einfach ist. Nicht, weil alles in unserem Leben uns einfach so locker, flockig aus der Hüfte geschossen gelingt. Das stimmt nicht. Und dann sind wir nicht ehrlich zueinander. Das glaube ich keinem Einzigen. Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, stimmt das hinten und vorne nicht. Das stimmt nicht. Sondern weil Jesus Christus für uns gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. Er hat das Gesetz erfüllt. Er ist die Erfüllung vom Gesetz. Er hat gesagt, ich weiß doch, dass dir das nicht gelingt. Und dann stirb ich für dich am Kreuz. Stirb ich für dich am Kreuz. Ja. Normalerweise ist es da eingeblendet. Bin ich genau dort für all das, was du gemacht hast in deinem Leben, was du eben versagt hast, bin ich gestorben. Und so hängt unsere neue Identität, die wir von Gott bekommen haben, nämlich nicht an unserer eigenen Dämlichkeit und an unserer Unfehlbarkeit, sondern sie hängt nämlich am Sieg Gottes. Unsere neue Identität, das ist ein riesiger Unterschied. Unsere neue Identität hängt an der Botschaft Gottes, nämlich an Römer 8,1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wunderbar. Es hängt nämlich nicht an uns. Und diese Botschaft hat sich vor 500 Jahren wie das Lauffeuer verbreitet. Es ist natürlich umgegangen, es hat man weitergeredet. Es war etwas Neues, wo man darauf gestoßen ist. Unsere Identität hängt nicht an unserer Dämlichkeit und unserer Fehlbarkeit, sondern, die würde so nicht genügen, sondern am Sieg Gottes. Darf ich vielleicht von der Präsentation das letzte Bild haben? Und vielleicht noch für die, die etwas Praktischeres wollen. Die Kurzgegebenheit. Bist du im Leben, hat da ganz vieles mit dem zu tun. Ein alter Indianer erzählte seinem Enkel: In meiner Brust wohnen und kämpfen 2 Wölfe. Einer davon ist der Wolf der Dunkelheit, des Neides, der verzweifelnden Angst und des Misstrauens. Der andere ist der Wolf des Lichts, die Liebe, der Lust und der Lebensfreude. Fragt der Enkel: Und welcher der beiden wird gewinnen? Der alte Indianer antwortet darauf: Der, den wir füttern. Und ich glaube, das ist eine tiefe, auch biblische Wahrheit, wenn wir es mit der Fehlbarkeit von uns Menschen zu tun haben und der Konzentration auf den Heiligen Geist. Amen. Uns wird jetzt ein Lied vorgesungen und vorgespielt. Wir müssen Zeit nehmen, vielleicht auch ein bisschen über unser eigenes Leben nachzudenken und an das, was wir gehört haben, ein bisschen zu reflektieren. Vielleicht, dass man nicht ganz alles vergessen. Danke vielmals.